was kommt, wenn wir gehen müssen. In Deutschland gibt es das noch, in Österreich habe ich mir sagen lassen, nur noch vereinzelt, wandernde Handwerksburschen auf der Walz. Das sind die Leute in diesen schwarzen Klamotten, die dann irgendwo ihre Handwerkerdienste anbieten. Ich weiß nicht, ob Sie schon gemerkt haben, die tragen meistens so einen goldenen Ring im Ohr. Und ich habe mal von einem mir das erzählen lassen, warum das so ist. Dahinter steckt eine jahrhundertelange Tradition. Ohne diesen Ring wurden die früher in keine Stadt reingelassen. Das war nämlich ihre Versicherung für den Todesfall. Also, wenn du erschlagen wirst hier in unserer Stadt, dann müssen wir dich ja begraben. Und wer soll das bezahlen? Und dann konnte er sagen, ich habe hier den Ring. Das ist meine Sterbeversicherung. Der Ring im Ohr ist das Honorar für den Totengräber. Und so war man für alle Fälle auf das Sterben vorbereitet. Eine interessante Methode. Auch in unserer Gesellschaft gibt es ja alle möglichen Überlegungen, wie man sich auf den Fall der Fälle vorbereiten kann. Bei uns in der Tageszeitung wird immer mal wieder geworben für eine Sterbegeldversicherung. Sterbegeldversicherung abschließen heißt es dann. Um den letzten Weg selbst vorbereiten zu können, empfiehlt sich deshalb der Abschluss einer Sterbegeldversicherung. Den letzten Weg kann man so vorbereiten, glauben die. Nun, aber in einer Frage, die viel wichtiger wäre, also meine Beerdigung können notfalls meine Angehörigen noch bezahlen, aber was kommt eigentlich danach, wenn wir gehen müssen? Da sind die meisten dann ziemlich ratlos. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Ja, wie wir unsere persönlichen finanziellen Dinge regeln, ist das eine, aber viel wichtiger ist doch, was wird mit uns dann? Was kommt, wenn wir gehen müssen? Der Philosoph Bertrand Russell hat gesagt, wenn ich sterbe, verrotte ich. Also auf Deutsch, dann kommen die Würmer. Oder jener Vater, der sich mit dem kleinen Sohn beim Gute-Nacht-Sagen unterhält. Und plötzlich wird der kleine Sohn ganz philosophisch und fragt, Papa, woher kommt der Mensch und wohin geht der Mensch? Und der Vater denkt nach, was geschieht mit dem sterblichen Körper. Und er denkt an die Beerdigung, die er neulich besucht hat. Und dann sagt er, Staub zum Staube. Der Mensch wird zum Staub und er kommt aus dem Staub und er wird zum Staub. Und da greift der kleine Junge unter sein Bett und da liegt auch eine ganze Menge Staub. Und da sagt der Papa, ich glaube, da liegt einer. Ich weiß nur nicht, ob der gerade kommt oder gerade geht. Was kommt, wenn wir gehen müssen? Die einen sagen, dann kommt der ewige Schlaf. Die anderen sagen, dann kommt ein herrliches Blumenland. Die Dritten sagen, weiß man sowieso nicht, das kommt schon noch früh genug, ich will nicht jetzt schon dran denken. Und viele Zeitgenossen sind ständig damit beschäftigt, die Erinnerung an diese Tatsache zu verdrängen. Das macht ihnen schon genug Arbeit. Aber Benjamin Franklin, der berühmte Politiker, hat seinerzeit gesagt, es gibt in dieser Welt nichts Sichereres als die Steuern und den Tod. Aber was ist das für eine Welt, in der wir leben? Ist das, was wir hier sehen, was wir messen, was wir anfassen, was wir berechnen können, ist das die gesamte Wirklichkeit? Ist die Bühne des Lebens, die wir von unserem aktuellen Platz aus sehen können, wirklich alles, was es gibt? Reicht die Wirklichkeit nur bis zum Vorhang? Oder geht es dahinter weiter? Gibt es Kulissen, Scheinwerfer? Gibt es möglicherweise weitere Personen, die jederzeit auf die Bühne treten könnten? Der Philosoph Martin Heidegger, der 1976 gestorben ist, hat sich nie als Christ zu erkennen gegeben. Er gehörte ja in Deutschland zu den führenden Köpfen des Existenzialismus. Aber er hat sehr klar gesehen, was hier auf dem Spiel steht, und zwar für alle. Und Heidegger hat diesen berühmten Satz gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis nur vorletztlich. Zitat Ende. Und damit wollte Heidegger sagen, dann gibt es offensichtlich mehr, als wir sehen und uns vorstellen können, wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Dann müssten wir mit einer Wirklichkeit rechnen, die wir nicht mehr selbst in der Hand haben. Es steht also viel auf dem Spiel und beide Seiten haben viel zu verlieren. Wenn die Auferstehung nur ein großer Irrtum war, dann haben alle, die sich an Jesus geklammert haben, sich furchtbar getäuscht. Dann sind alle christlichen Beerdigungen nur Theater gewesen, dann ist der Tod der große Macher. Und dann sollten wir uns bitteschön nicht gegenseitig mit Illusionen in die Tasche lügen. Und dann sollten wir auch zugeben, dass dieses Leben im Letzten sinnlos ist und sinnlos bleibt. Dann hätte Bertolt Brecht, der kommunistische Dichter, recht behalten, wenn er sagt: Lasst euch nicht verführen, es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Moder den Erlösten, das Leben jetzt ist am größten. Und mehr steht nicht bereit. Stimmt das? Wenn aber doch etwas kommen sollte, könnte man das jetzt beeinflussen? Diese Frage geht ja alle an. Wir merken, das ist eine Regel ohne Ausnahme. Jeder Mensch muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen, früher oder später. Und die nächste Frage, die sich anschließt, lautet dann: Kann man das jetzt beeinflussen, was dann kommt, wenn dann etwas kommen sollte? Also angenommen, was dann kommt, hängt davon ab, wie wir bestimmte Dinge in diesem Leben jetzt entscheiden, wie wir bestimmte Weichen jetzt stellen. Dann müssten wir mehr darüber wissen. Wer kann uns eine sinnvolle, tragfähige Antwort geben? Und hier gibt es eben viele, viele Meinungen, das haben wir ja gehört. Deswegen müssen wir die Quellen klären, aus welchen Quellen wir unsere Informationen jeweils beziehen wollen, worauf wir uns denn da möglicherweise verlassen wollen. Und ich bin auch nicht gekommen, um Ihnen einfach meine Privatmeinung dazu zu sagen. Mit Meinung ist Ihnen ja noch nicht so furchtbar viel weitergeholfen. Dann haben Sie eben eine weitere Meinung von einem Theologen aus Hannover gehört. Nun denn. Nein, ich verlasse mich auf eine Quelle, die ihre Kompetenz bewiesen hat. Das ist gewissermaßen mein Ausweis, warum es sich nach meiner Überzeugung lohnt, heute Abend über dieses Thema zu reden. Ich verlasse mich auf eine Quelle, die den Härtetest des Todes bestanden hat. Wir hatten ja gestern gesehen, dass alle Religionen an der Todesfrage letztlich gescheitert sind. Der Buddhismus, der Hinduismus, der Islam. Und dann wird immer gesagt, ja, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Ja. Aber das ist keine Regel ohne Ausnahme. Diese Regel hat eine Ausnahme. Denn das ist das zentrale Faktum des christlichen Glaubens, dass Jesus Christus wirklich von den Toten auferstanden ist. Wenn das wahr wäre, dann wäre einer zurückgekommen. Und jetzt müssen Sie mich natürlich fragen, warum bist du da so sicher, dass er ausgerechnet zurückgekommen sein soll? Und eine Antwort, die ich Ihnen darauf geben möchte, ist die: Weil sich diese Information über die Auferstehung Jesu von Anfang an gegen einen ganz harten Widerstand durchsetzen musste. Verstehen Sie, dieser Information wurde es nicht leicht gemacht. Von der ersten Minute an hatten viele Leute und Lobbys ein Interesse daran, die Auferstehung zu bestreiten, zu widerlegen. Weil Jesus ihr System durcheinander brachte. Es gab also unheimlich viele Leute, wenn die gekonnt hätten, hätten die den ganzen Spuk mit der Auferstehung schon nach wenigen Stunden beendet. Und dazu kam, dass selbst seine eigenen Leute das ja nicht für möglich gehalten haben. Das kam ja noch dazu. Also kann man sagen, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Ja? Selbst seine eigenen Leute haben das ja zunächst zutiefst in Frage gestellt. Und wollten sich und konnten sich mit dem Gedanken überhaupt nicht richtig arrangieren, dass da ihr Herr auferstanden sein sollte. Also die Auferstehung hatte es schwer. Die Nachricht von der Auferstehung wurde von Anfang an abgelehnt. Die eigenen Leute haben nicht dran geglaubt. Und die Gegner haben alles getan, um die Auferstehung ins Zwielicht zu rücken. Und ein Beispiel dafür finden wir im Matthäusevangelium, wo das beschrieben wird. Nämlich Matthäusevangelium, Kapitel 28 im Neuen Testament. Matthäus war einer der Apostel, also auch einer der Zeugen jener ersten Stunden. Und er berichtet in seinem Evangelium, Matthäus 28, ab Vers 11 folgendes. Nachdem die Frauen das leere Grab gefunden hatten, siehe, da kamen einige von der Wache, die das Grab also bewacht hatten, in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war, nämlich dass das Grab leer war. Und sie kamen mit den Ältesten, also mit den Juden, zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld, Bestechungsgeld, und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter, also dem römischen Statthalter, zu Ohren kommt, dann wollen wir die Juden, ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag, schreibt Matthäus etwa um 70 nach Christus. Also, Im Grunde genommen gab es am Ostermorgen von Anfang an zwei Parolen. Die eine Parole war die der Frauen, die sagten, Mensch, wir sind dem Auferstandenen begegnet, wir können uns zwar nicht erklären, wie das kam, aber er war da, das Grab war leer. Und etwa zur gleichen Zeit befindet sich noch ein anderer Trupp auf dem Weg in die Innenstadt, bei denen dürfte die Stimmung wesentlich schlechter gewesen sein. Die Gesichter gezeichnet von Angst und Panik, in der grauen Dämmerung des Ostersonntags klopfen sie aufgeregt an die Tür des hohen Priesters und sie berichten, das Grab ist leer. Und wir können nicht erklären, was passiert ist. Also man stelle sich vor, die Auferstehung ist noch keine 10 Stunden alt und schon stricken sie nun ihre Lüge dort hinter den Mauern der hohen priesterlichen Residenz und konstruieren die Theorie vom Leichendiebstahl. Obwohl sie genau wissen, dass das nicht stimmt. Und dann bilden sich die Herren ein, ihre Lüge wären stark genug, um sich damit die Folgen der vergangenen Nacht vom Halse zu halten. Das ist die Lüge vom Ostermorgen. Sie sind schockiert, diese römischen Soldaten. Und Sie müssen wissen, diese römischen Soldaten waren sonst so leicht durch nichts zu schockieren. Die hatten viel gesehen in ihrem Dienst, die waren hart geworden, die waren stumpf geworden. Aber an diesem Morgen, da reagieren sie total aufgewühlt, verschreckt. Und während sie das erzählen, dass der Jesus nicht mehr da ist in dem Grab, obwohl sie das nach allen Regeln der Kunst bewacht haben, wie eben römische Soldaten damals ein Grab bewachten, mit Siegel und allem, was dazugehörte, da wird es wahrscheinlich auch der jüdischen Geistlichkeit bang ums Herz geworden sein. Vielleicht hatten sie erst mal Zweifel, ob ihr Plan, Jesus beiseite zu schaffen, aufgehen würde. Und dann berichten die Soldaten, was geschehen war. Das hat Matthäus nämlich einige Verse vorher beschrieben, Matthäus 28, Vers 2 bis 4. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich da drauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Also die fielen quasi in Ohnmacht. Die waren total überwältigt von dieser Situation. Sie hatten das Grab ordnungsgemäß versiegelt, und zwar auf ausdrückliche Bitte der israelischen Führung. Hatten sie das getan? Die Höhle hatten sie verschlossen mit einem tonnenschweren Stein. Der wog bis zu 2 Tonnen, dieser Stein, mit dem man diese Grabhöhle dicht gemacht hat. Durchmesser wahrscheinlich so 1,40. Muss man sich das vorstellen. Und dann hatten sie den Eingang bewacht seit Freitagabend. Natürlich hatten die Begleiterscheinungen der Kreuzigung sie irgendwie beunruhigt, dass es da dieses Erdbeben gegeben hatte, diese plötzliche Sonnenfinsternis. Das war alles irgendwie nicht normal gewesen. Das hatten sie schon gemerkt. Aber sie wussten auch, wenn etwas schief geht, dann haften wir mit unserem Leben. Also die römischen Soldaten, wenn irgendetwas nicht funktionierte, dann wandelten die immer hart am Rande der Exekution. Dann wurden sie in der Regel selber zur Rechenschaft gezogen. Und dann passiert es irgendwann völlig unverhofft. Die Soldaten wissen nicht, ob sie wachen oder träumen. Sie sind wie gelähmt. Sie können nicht eingreifen. Es wird unerträglich hell, wie Matthäus beschreibt. Und dann ist alles vorbei. Dann liegt der tonnenschwere Stein nicht mehr vor dem Grab, sondern daneben. Die Stricke, mit denen sie ihn angebunden und versiegelt hatten, diesen Stein, sind nur noch Fetzen. Tja, und was das Schlimmste ist, das Grab ist leer. Also die ersten Zeugen des leeren Grabs sind nicht die Jünger, sind nicht die Frauen, sondern sind, das ist eine Ironie der Geschichte, sind die römischen Soldaten. Und jetzt ist, wie wir sagen würden, Holland in Not. So sagen wir in Deutschland. Es ist Holland in Not. Ja, kein Vorgesetzter wird Ihnen das glauben, was Sie hier erlebt haben. Das Einzige, was zählt, vorher war ein Leichnam drin und jetzt ist das Grab leer. Das ist der Unterschied. Was also tun? Sie gehen bezeichnenderweise nicht zu ihrem Chef Pilatus, sondern sie wenden sich in ihrer Not erstmal an ihre direkten Auftraggeber, nämlich an die jüdischen Führer, an die Theologen dort. Sie saßen ja auch irgendwie in einem Boot. Die hatten gemeinsam ein Interesse daran, dass die Sache mit Jesus unter Kontrolle blieb. Dass da bloß nicht irgendwas schief ging mit ihm noch. Nun hatten sie ihn doch schon gekreuzigt. Nun war die Sache doch endlich durch. Glaubten sie. Und in diesen Minuten erstricken die Theologen und die Priester die Lüge vom Ostermorgen zusammen mit den Soldaten. Sie wissen, dass es auf keinen Fall so war, aber was die Soldaten ihnen berichtet haben, darf niemals rauskommen. Darf niemals rauskommen. Das wäre der Boden für weitere Jesus-Propaganda. Das wäre ausgesprochen schädlich. Das würde den Mythos um Jesus nur verstärken. Und deswegen musste man unbedingt verhindern, dass die Soldaten verbreiten, was sie gesehen haben. Verstehen Sie? Und so lassen sich die Hohepriester eine satte Summe Bestechungsgeld kosten.
mit der sie die Soldaten zu ihren Komplizen machen. Entschuldigung. Sie sollen jetzt diese Lüge schnellstmöglich unter die Leute bringen. Es gab gemeinsame Interessen. Es war, wir würden sagen, eine klassische Win-Win-Situation. Und die Soldaten sind froh, dass sie jetzt einflussreiche Fürsprecher bei ihrem Chef Pilatus haben. Wenn irgendwas rauskäme, würden die hohen Priester schon für sie eintreten und sagen, wir klären die Sache, macht euch keine Sorgen. Matthäus schreibt noch, diese Sache ist dann verbreitet worden in einem weiten Umfeld. Sie nahmen das Geld, die Soldaten taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Der Leichnam wurde gestohlen und deswegen war das Grab leer. Wissen Sie, diese Lüge am Ostermorgen, mit der man sich die Tatsache der Auferstehung vom Halse halten wollte, die war eigentlich ziemlich durchsichtig. Und wissen Sie, was das Interessante dabei ist? Die wird bis heute immer wieder aufgetischt, diese Lüge. Also im Kern haben sich die Gegner Jesu nicht viel Neues ausgedacht. Und es sind bis heute an vorderster Front eigentlich Theologen daran beteiligt, wenn es darum geht, Zweifel an der Auferstehung zu säen. Und dann ist kein Wunder, dass viele in der Bevölkerung mit der Auferstehung nichts mehr anfangen können. Es gab vor einiger Zeit in einer der renommiertesten deutschen Wochenzeitungen, nämlich der Zeit, einen großen Essay darüber unter der Überschrift »Wer glaubt schon an die Auferstehung?« Und der Untertitel war »Viele Christen können mit der zentralen Botschaft der Bibel nichts mehr anfangen«, aber die Kirchen ignorieren das Problem und versuchen das irgendwie schön zu reden und zu verharmlosen, dass viele Theologen die Auferstehung einfach nicht wahrhaben wollen. Was hat man nicht alles behauptet? Man hat zum Beispiel behauptet, am Kreuz ist Jesus nicht wirklich gestorben, sondern nur in ein tiefes Koma gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es diese Behauptung in Österreich auch. Also im kühlen Felsengrab, da kam er dann wieder zu sich und hat sich aus den Leichentüchern herausgewickelt und ist schließlich als Auferstandener den Leuten begegnet. Ich weiß nicht, ob Sie diese Theorie schon mal gehört haben. Richtig ist, die Soldaten, die Römer, waren ja die Ersten, die seinen Tod meldeten. Und ich sage Ihnen, die römischen Soldaten, die hatten genug Erfahrung mit Hinrichtungen. Da kam es ja gerade darauf an, die Sache so lange hinzuziehen, bis der Verurteilte wirklich tot war. Das war ja der Clou einer römischen Hinrichtung. Und deshalb mussten sie bei Jesus ihm ja nicht mal mehr die Beine brechen, was sie bei vielen anderen Gefangenen und Gekreuzigten getan haben, um sicher zu sein, dass er auch wirklich tot ist. Bei Jesus war es so offensichtlich, dass er bereits tot gewesen war. Und außerdem, wenn Jesus die Kreuzigung wirklich überlebt hätte, dann bedenken Sie doch mal, in welchem Zustand. Der enorme Blutverlust, die Verletzungen an den Händen und an den Füßen, mehr als 40 Stunden ohne Essen und Trinken. Und dann in diesem Zustand sich einfach aus den Leinentüchern herauswinden, den tonnenschweren Stein beiseite schieben, den wartenden Soldaten entkommen und den Jüngern weismachen, dass er auferstanden sei. Also sorry, das ist wirklich ein bisschen zu viel, als dass ich das glauben könnte. Diese Behauptung ist offenkundig irrational, das ist Nonsens. Und trotzdem wird das bis heute behauptet, Jesus sei nur scheintot gewesen. Warum? Nächste Variante, die Jünger hätten bei dem Betrug mitgemacht. Entweder dadurch, dass sie den geschwächten Jesus versteckt und dann wieder aufgepäppelt haben, oder dadurch, dass sie die Leiche gestohlen und beiseite geschafft haben, um anschließend zu behaupten, er sei wirklich auferstanden. Das ist die nächste Variante. Ja? Also entweder Koma oder Leiche versteckt oder den todkranken Jesus aufgepäppelt. Ich frage mich, wie hätten die das angesichts des starken öffentlichen Interesses und der amtlichen Kontrollbehörden bitte schön hinkriegen sollen? Zumindest die Soldaten hätten es doch bemerkt. Das wäre auch so offensichtlich gewesen. Aber vor allem, und das ist das viel Wichtigere, ich frage Sie, warum hätten die Jünger sich später für eine Botschaft hinrichten lassen und verfolgen lassen, von der sie wussten, dass es eine Lüge war? Hätten sie sich für eine Botschaft verfolgen lassen, von der sie wüssten, dass sie erfunden und erstunken und erlogen ist? Das anzunehmen erfordert, finde ich, viel mehr Glauben als die biblischen Texte. Wer wäre bereit, für einen selbst konstruierten Betrug in den Tod zu gehen? Also Koma, Leiche versteckt, nächster Versuch, Halluzination. Manche Bibelkritiker behaupten, die Jünger und die anderen Zeugen wären nach Ostern nicht wirklich dem auferstandenen Jesus begegnet, sondern hätten nur Halluzinationen gehabt. Warum? Weil sie sich so sehr gewünscht hätten und so sehr darauf gehofft hätten und so sehr damit gerechnet hätten, dass er doch auferstehen würde. Aber wie war es denn wirklich? Aus den Texten geht ganz glasklar hervor, dass die Nachfolger Jesu fest davon überzeugt waren, dass er tot sei. Das war ja das Problem. Ich wage zu behaupten, die Jünger Jesu haben deutlich weniger mit der Auferstehung gerechnet als die Gegner Jesu. Nämlich überhaupt nicht haben sie damit gerechnet. Die Gegner wollten wenigstens auf Nummer sicher gehen. Die haben gefürchtet, es könnte was passieren. Deswegen haben sie ja die Soldaten vor das Grab gestellt und das Grab versiegeln lassen. Aber die Jünger Jesu, die haben die Flint ins Korn geworfen. Und als die Frauen dann früh zum Grabe zogen, was wollten die denn? Die wollten Leichenpflege betreiben. Die wollten den toten Körper einbalsamieren und ihm die letzte Ehre erweisen. Aber die haben auch nicht damit gerechnet, dem Auferstandenen zu begegnen. Verstehen Sie, man muss das mal wirklich ganz nüchtern Argument für Argument abarbeiten. Nächster Versuch für die Lüge am Ostermorgen. Da wird gesagt, unsere Verse, diese Geschichte mit der Lüge, ja, sagen einige, das hat sich der Matthäus ausgedacht. Oder die vor ihm liegende Tradition. Das ist eine apologetische Geschichte, die er erfunden hat, weil sich das besonders glaubwürdig liest. Ja, in Wirklichkeit gab es dieses Gerücht gar nicht, dass die Leiche gestohlen war. Aber um die Theorie vom leeren Grab noch besser zu stützen und um die Sache noch wasserdichter zu machen, wird dann behauptet, haben die Christen oder hat Matthäus diese apologetische Geschichte mit dem Deal zwischen hohen Priestern und Soldaten erfunden und diese ganze Gerüchteverbreitung erst inszeniert. Das kann man alles nachlesen. Und damit meint er, das leere Grab bestätigt zu haben und die römischen Soldaten gleich noch als eigene Augenzeugen für seine Sache mit einspannen zu können. Also um so viele Ecken herum muss man erstmal denken, dass der Bericht über die Lüge am Ostermorgen seinerseits eine Lüge des Matthäus ist. Also gewissermaßen eine Doppellüge aus der Werkstatt des Evangelisten. Ich frage Sie, wer soll das glauben? Diese Konstruktion scheitert schon an der einen kleinen Bemerkung, die wir hier am Ende in Vers 15 hatten. Ich darf Sie nochmal an diese Bemerkung erinnern, da heißt es, und das ist zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Also jetzt überlegen Sie mal. Wir wissen, dass sich das Matthäusevangelium zunächst vor allem an Juden richtete. Und wenn das nicht wirklich so passiert wäre, wie Matthäus schreibt, also wenn es dieses Gerücht nicht wirklich gegeben hätte, dann hätte Matthäus, wenn man so will, sich hier selbst ins Bein geschossen. Dann hätte er nämlich bei den Juden mutwillig seine eigene Glaubwürdigkeit ruiniert, weil er etwas behauptet hätte, von dem alle gewusst hätten, das stimmt gar nicht. Verstehen Sie, er hätte dann das Kunststück fertiggebracht, sich selbst als Zeugen unglaubwürdig zu machen. Wie verbreitet dieses Gerücht wirklich war, kann man auch daran sehen, dass es noch Jahre später, also 80, 90 Jahre später, als Justinus der Märtyrer schrieb, dass es sich da immer noch weiter kolportierte, diese Behauptung, dass die Leute von Jesus die Leiche gestohlen hätten. Also das wurde immer weiter behauptet, dieses Gerücht. Das hat nicht Matthäus erfunden. Und ich sage Ihnen, wenn man sich diese vier Theorien anguckt, mit dem Koma, mit der versteckten Leiche, mit den Halluzinationen und mit der Erfindung dieser Geschichte durch Matthäus, dann muss ich sagen, es ist schon erstaunlich, was Menschen alles versuchen, um das leere Grab, das so deutlich redet, zum Verstummen zu bringen. Und ich frage Sie, warum ist das so? Das geht bis dahin, dass manche sagen, ach, das leere Grab ist für mich gar nicht so wichtig, ob er nun das leer war oder nicht, das spielt für meinen Glauben keine Rolle. Es spielt aber für das Neue Testament eine riesige Rolle. Ob das Wirklichkeit ist, ob da wirklich einer den Tod besiegt hat, oder ob Auferstehung nur eine nette Metapher dafür sein soll, dass das Leben irgendwie weitergeht. Man fragt sich, warum machen die Menschen das? Warum betreiben die Leute einen solchen argumentativen Aufwand, um das leere Grab irgendwie von der Diskussionstagesordnung wegzubekommen? Warum sind sie bereit, die absurdesten Theorien zu glauben, nur um nicht akzeptieren zu müssen, dass das Grab wirklich leer war? Ich denke, alle die Behauptungen haben eines gemeinsam. Sie können alle nicht erklären, wie aus verängstigten, mutlosen Jüngern innerhalb weniger Stunden und Tage todesmutige Zeugen wurden für die Auferstehung Jesu. Aber warum? Warum nur hat die Lüge aus der Osternacht in ihren verschiedensten Variationen sich so lange halten können. Warum? Ich denke, unter anderem aus dem einen Grund, die Lüge am Ostermorgen beruhigt das Gewissen. Das war schon bei den ersten Leuten so. Die hohen Priester und die Pharisäer waren ja unruhig. Vielleicht fürchteten sie, dass die Zahl der Jesusgläubigen jetzt zunehmen würde. Vielleicht fürchteten sie, dass etwas dran sein könnte, dass er wirklich möglicherweise auferstanden war. Und dann hätten sie sich getäuscht. Dann hätten sie am Ende doch Gottes Sohn ermordet. Wissen Sie, ich glaube, die hatten Angst, dass es stimmen könnte. Es war ja alles noch ganz frisch. Sie hätten der Sache doch auf den Grund gehen können. Sie hätten das doch überprüfen können, die Hohenpriester. Warum, bitteschön, haben die es denn nicht gemacht? Sie hätten sich überzeugen können. Aber wenn sie rausbekommen hätten, dass es wahr ist, dann wehe ihnen. Dann hätten sie doch den Sohn Gottes getötet. Dann wäre der Jesus, den sie loswerden wollten, doch tatsächlich auferstanden und jetzt mächtiger als jemals zuvor. Und darum ahnten sie, glaube ich, wenn wir uns der Tatsache der Auferstehung stellen, dann stimmt nichts mehr in unserem Leben. Dann bleibt in unserer ganzen Existenz kein Stein mehr auf dem anderen. Dann gibt es eine Revolution. Dann können wir nicht mehr einfach so weiterleben wie bisher. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus auferstanden ist, dann hat er das Sagen und nicht wir. Dann ist alles, wie Heidegger sagen würde, nur noch vorletztlich, was wir bis hierher gedacht haben. Dann ist alles, was wir bisher gelebt haben, ungültig. Dann können wir nur noch ihm gehören. Dann können wir uns nur noch ihm zu Füßen werfen. Dann werden wir ihn anerkennen müssen an den Herrn, als Herrn. Dann sind wir verloren ohne ihn. Und dann gibt es keine Zukunft mehr ohne ihn. Die ahnten höchstwahrscheinlich, was für eine Sprengkraft in dieser Tatsache der Auferstehung liegt, wenn sie denn wahr ist. Verstehen Sie? Und so beruhigen sie ihr Gewissen, indem sie das beiseite schieben. Und ich denke, ehrlich gesagt, das ist bis heute so geblieben. Unbewusst, unbeabsichtigt. Weil viele Menschen, glaube ich, fliehen vor der Tatsache der Auferstehung Jesu. Und sie wünschen sich, dass es nicht wahr wäre. Einerseits haben sie Angst vor dem Tod und sehen sich tief in ihrem Herzen nach einem Leben jenseits des Grabes. Aber andererseits wagen sie nicht, es auch nur in Erwägung zu ziehen, dass der Jesus, den man tot glaubt, den man vielleicht für einen großen Religionsstifter der Vergangenheit hält, dass dieser Jesus wirklich leben könnte, dass er wirklich da wäre, dass man wirklich mit ihm rechnen würde. Und so beruhigen sie ihr unruhiges Herz. Sie erzählen was von Halluzinationen und Koma. Sie wollen, dass diese Wahrheit nicht stimmt. Denn diese Wahrheit ist gefährlich und beunruhigend. Und wissen Sie, Lügen haben ja auch Macht. Wenn ich lange genug an einer Lüge festhalte, wenn ich mir eine Lüge lange genug einrede, dann glaube ich sie auch irgendwann. Dann kann ich mich auch selbst austricksen. Dann prägt das auch irgendwann mein Denken. Lügen haben Macht. Nur eines kann die Lüge nicht. Die Lüge kann die Wahrheit nicht ungeschehen machen. Diese Macht hat die Lüge nicht. Und deswegen müssen wir uns dieser Frage stellen. Um es nochmal mit Heidegger zu sagen, wenn Jesus Christus wirklich auferstanden ist von den Toten, dann ist jede andere Erkenntnis vorletztlich. Und dann müssen wir mit ihm rechnen. Ich zitiere einen Historiker aus Oxford, Professor Arnold, der gesagt hat, ich habe viele Jahre lang die Geschichte ferner Zeiten studiert, die Zuverlässigkeit der Zeugen überprüft und abgewogen. Mir ist jedoch keine Tatsache aus einem so entfernten Zeitraum der Geschichte der Menschheit bekannt, die durch bessere und umfassendere Hinweise jeder Art gestützt wäre, als diese, dass Jesus starb und von den Toten auferstand. Soweit das Urteil des Historikers Professor Arnold. Und wissen Sie, diese Tatsache des leeren Grabes, die mag unbequem sein, aber für unsere Frage heute Abend ist sie ein Glücksfall. Für unsere Frage heute Abend ist sie geradezu unverzichtbar, weil wir dadurch jetzt einen kompetenten Zeugen haben, der uns belastbare Informationen darüber geben kann, was denn nun kommt, wenn wir gehen müssen. Verstehen Sie, darum habe ich diesen ersten von zwei Teilen so ausführlich gemacht, weil es mir darum geht, dass das, was wir als Schlussfolgerungen formulieren, nicht auf tönernen Füßen steht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir saubere Hinweise und Indizien dafür haben, dass das Grab wirklich leer war. Dass wir das ernst nehmen müssen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Denn nun können wir, wie ich meine, mit intellektueller Redlichkeit, mit gutem Gewissen
das ernst nehmen, was er und was die von ihm Beauftragten darüber sagen. Es hängt einfach zu viel an dieser Frage, was kommt, wenn wir gehen müssen. Wir können nicht einfach ins Nebulöse hinein ein paar Thesen formulieren, sondern wir müssen versuchen, das sauber durchzuargumentieren und aufzubauen. Und ich möchte das, was ich in der Bibel jetzt dazu gefunden habe, versuchen, in einige wenige Thesen zu kleiden und sie mit einem Satzzeichen zu verbinden. Der Tod ist erstens ein Ausrufezeichen. Warum? Ausrufezeichen bedeutet Achtung, besonders wichtig. Vorsicht, du musst aufpassen. Der Tod ist ein Ausrufezeichen. Der Tod warnt uns. Das Neue Testament, Paulus hat geschrieben im Auftrag Jesu in 1. Korinther 15, Vers 26, der Tod ist der große Feind des Menschen. Verstehen Sie? Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, ach, der Tod ist ganz natürlich. Die reden vom Tod sehr verharmlosend als dem Freund Hein. Der Tod gehört eben zum Leben dazu. Bruder, Bruder Tod. Und ein Philosoph hat über den Tod einen Artikel geschrieben unter der Überschrift De morte nihil nisi bene. Also über den Tod soll man gar nicht reden, nur gut. Nur Gutes. Und die sogenannte Sterbeforschung, denken Sie an Elizabeth Kübler-Ross oder Raymond Moody, hat ebenfalls versucht, das Ganze zu verharmlosen. Erlebnisse von Menschen geschildert, die angeblich schon gestorben waren und gesehen haben, es war alles gar nicht so schlimm. Aber zu diesen sogenannten Sterbeerlebnissen muss man sagen, das waren keine Sterbeerlebnisse, weil die Leute ja zurückgekommen sind. Und das war möglicherweise die letzte große Täuschung an der Grenze. Und außerdem gibt es viele ganz, ganz schreckliche Erlebnisse, die Menschen an der Grenze des Todes gemacht haben. Das können wir nicht wegdiskutieren. Gott zieht all diesen Verharmlosungen den Boden unter den Füßen weg und sagt, der Tod ist ein Ausrufezeichen. Der Tod ist ein grausamer Bruch. Der Tod ist der letzte große Feind des Menschen, sagt die Bibel. Und wir wollen das nicht verharmlosen. Der Tod ist ein grausamer Bruch. Selbst als Jesus seinen Freund Lazarus kurz bevor ihn aufweckte, als er erfuhr, dass er gestorben war, hat Jesus das ernst genommen und er hat geweint angesichts der grausamen Macht des Todes. Verstehen Sie, wir können das nicht einfach so locker, flockig vom Tisch wischen. Dem christlichen Glauben wird ja manchmal der Vorwurf der Vertröstung gemacht. Aber genau das macht der christliche Glaube nicht. Der christliche Glaube vertröstet nicht aufs Jenseits. Die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich und sehr offen, dass der Tod der letzte grausame Feind des Menschen ist. Und ich sage Ihnen, wer miterlebt, wie Krankheit, wie Schmerzen, wie Schrecken das Sterben eines Menschen begleiten können, der wird nicht mehr sagen können, dass das doch etwas ganz Natürliches sei, dass der Freund Hein doch gar nicht so schlimm wäre, dass man das doch alles ganz locker und gelassen erwarten könnte und sich nicht davor fürchten müsse. Ich glaube, das ist wirklich Augenwischerei. Und die Bibel legt sehr deutlich den Finger in die Wunde des Todes. Und sie erklärt auch, wo der Tod herkommt. Paulus hat das gesagt im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23. Da hat er gesagt, der Tod ist der Lohn der Sünde. Das hat er gesagt im Auftrag Jesu, der Tod ist der Lohn der Sünde. Das heißt nicht, wenn Herr Müller stirbt, dann stirbt er, weil er eine bestimmte Sünde getan hat. Sondern es ist viel, viel grundsätzlicher gemeint. Und die Bibel erklärt das ja auch. Am Anfang war Gottes Schöpfung perfekt. Am Anfang gab es die völlige Harmonie zwischen dem sich das Leben verdankte und seinen Geschöpfen und vor allem dem Menschen. Aber dann passiert die Katastrophe. Der Mensch reißt sich von Gott los. Der Mensch bricht äußerlich Gottes Gebot. Und er bricht dieses Gebot äußerlich, weil er sich innerlich von ihm entfernt. Weil er sein Leben selbst in die Hand nehmen will, weil er sich nicht Gott anvertrauen will, weil er sich nicht Gott unterordnen will, weil er nicht Gott als seinen Gott anerkennen will. Wir haben das gehört diese Tage. Der Mensch will sein Leben in die eigene Hände nehmen und so reißt er sich los von Gott, übertritt Gottes Willen, lässt Gott links liegen und in diesen Strudel wird die ganze Menschheit mit hineingerissen. Und wir alle finden uns in dieser Situation schon vor. Wir saugen diese Gottesfeindschaft gewissermaßen mit der Muttermilch auf. Wir sind Opfer und wir sind Täter zugleich. Denn wir machen kräftig mit beim Aufstand gegen Gott. Und das nennt die Bibel Erbsünde. Wir stecken da drin. Wir haben das im Blut.
Wir sind Opfer, aber wir sind auch Täter. Und deswegen kann sich keiner von uns da rauswinden. Dieses innere Misstrauen gegen Gott. Dieses krampfhafte Festhalten an unserer Selbstbestimmung. Dass wir uns von Gott nicht helfen lassen wollen. Das liegt uns im Blut. Und mit dieser Schuld trennen wir uns von der Quelle des Lebens. Und weil wir uns von der Quelle des Lebens getrennt haben, bleibt uns am Ende nur noch der Tod. Wir sterben bei lebendigem Leibe. Wir leben ohne Gott. Wir verweigern die Hilfe, die er uns Tag für Tag anbieten will. Und am Ende ist der körperliche Tod die letzte Konsequenz dieses geistlichen Todes. Jemand hat das mal sehr drastisch gesagt. Er hat gesagt, unser Planet ist ein kosmischer Friedhof. Unser Leben ein Leichenzug. Wir gehen von einem Grab zum nächsten. Und die letzte Station ist unser eigenes Grab. Das ist die Realität. Das ist, ich gebe zu, etwas drastisch formuliert, aber es ist nicht zu widerlegen. Wir sind ausgeliefert dem Tod. Und deswegen müssen wir den Tod ernst nehmen. Der Tod ist ein Ausrufezeichen. Und unsere normale menschliche Empfindung an dieser Stelle ist berechtigt. Verstehen Sie, sie ist berechtigt. Es ist berechtigt, dass auch ganz bekannte Leute, die eigentlich als ziemlich selbstbewusst galten, Angst hatten vor dem Tod. Der berühmte Philosoph Hobbes sagte auf seinem Sterbebett, ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Goethe, von ihm sagt man, dass er nie freiwillig zu einer Beerdigung gegangen wäre. Das wollte er nicht an sich ranlassen. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, dem es ja nun wirklich nicht an Selbstbewusstsein mangelte, der soll angeordnet haben, wenn ein Leichenzug an meinem Haus vorbeizieht, an meinem Palast, dann zieht bitte alle Vorhänge zu. Ich will das nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Lass mich damit in Frieden. Und selbst Karl Valentin, der kecke Münchner Spaßmacher, ist vielleicht auch in Österreich bekannt, wenn ein Leichenwagen seinen Weg kreuzte, dann soll Karl Valentin schleunigst das Weite gesucht haben. Verstehen Sie, ich will mich darüber überhaupt nicht lustig machen. Ich will damit nur zeigen, dass diese Leute alle nicht als sehr ängstlich bekannt waren, aber dass sie sensibel waren und dass sie etwas ahnten von der Schrecklichkeit des Todes. Und so ist der Tod ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen will wach machen, nicht um uns in Angst und Schrecken versetzen. Was hätte die Bibel davon, was hätte Gott davon, uns einfach nur in Angst und Schrecken zu versetzen? Sondern wir sollen uns auf unseren Tod vorbereiten. Darum geht es. Wir sollen den Schritt aus dieser Welt heraus nicht unvorbereitet gehen. Das ist Gottes Ziel. Es gibt im Alten Testament einen wunderbaren Vers dazu, Psalm 90, Vers 12. Da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und wissen Sie, der Vers geht nicht weiter, damit wir in ständiger Todesangst das Leben nicht mehr genießen können. Nein, da steht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Darum geht es, dass wir klug werden. Dass wir realistisch mit dieser Frage umgehen. Dass wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten. Und wie nötig dieses Ausrufezeichen ist, ich denke, das merken wir bei uns selbst und bei anderen. Wir haben so viele Verdrängungsmechanismen. Wir wollen dem Tod mit allen Mitteln auch gedanklich aus dem Weg gehen. Ich glaube, Udo Jürgens ist ein Österreicher, ne? Der gesungen hat, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Keine Sorge, ich singe Ihnen das jetzt nicht vor. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss, mit 66 ist noch lange nicht Schluss, da geht es erst los. Ist ja schön, wenn Sie 66 und fröhlich sind. Sie sind es hoffentlich auch noch mit 86, aber damit ist das Problem nicht geklärt. Verstehen Sie, diese Biovital-Ideologie, diese Altenheime möglichst weit draußen. Oder ich weiß noch, wie ich als junger Pfarrer Geburtstagsbesuche bei den über 80-Jährigen gemacht habe. Und dann habe ich hinten herum mal erfahren, dass sich ein Jubilar darüber beschwert hätte, dass der Pastor bei seinem Geburtstagsbesuch auch vom Tod gesprochen hätte. Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass ich das besonders taktlos gemacht hätte. Aber man will das nicht. Verstehen Sie? Hauptsache gesund heute, morgen und in alle Ewigkeit. Und alle Verdrängungsversuche ändern nichts an dieser Tatsache, dass wir dem Tod nicht entkommen können. Es gibt dazu eine alte Legende, die erzählt von einem Kaufmann in Bagdad. Der schickte eines Tages seinen Knecht zum Markt nach Bagdad, um einzukaufen. Und kurz darauf kam der Knecht ganz kreidebleich zurück und sagte, Mensch, auf dem Marktplatz wurde ich von einer Frau angestoßen. Aber als ich mich umdrehte, erkannte ich, dass sie der Tod war. Sie schaute mich an und machte eine drohende Bewegung. Meister, ich bitte dich, flehte der Knecht. gib mir dein Pferd. Ich muss schnell weg von hier, um mir aus dem Weg zu gehen. Ich werde nach Samaria reisen. Ich werde mich in Samaria verstecken. Denn dort in Samaria wird mich diese Frau nicht finden. Der Kaufmann mochte seinen Knecht und gab ihm sein Pferd. Und der Knecht galoppierte los. Und später ging der Kaufmann selbst zum Markt und sah dort den Tod mitten in der Menge stehen. Und er fragte ihn, sag mal, warum hast du denn heute Morgen meinen Knecht so erschreckt und so eine drohende Bemerkung gegen meinen Knecht gemacht? Ach, sagte der Tod, das war gar keine drohende Bewegung. Ich war nur erstaunt und überrascht, deinen Knecht heute Morgen in Bagdad zu sehen. Denn ich habe heute Abend einen Termin mit ihm in Samaria. Verstehen Sie, der Tod hat einen Termin mit uns. Wir kennen diesen Termin nicht. Er steht nicht in unserem Terminkalender. Wir können sagen, zum Glück steht er da nicht drin. Vielleicht auch leider. Dietrich Bonhoeffer hat einmal von Segen der Verborgenheit gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir das aushalten könnten, wenn er da stünde. Aber ich denke, wir würden bewusster mit unserem Leben umgehen. Wir werden diesen Termin wahrnehmen müssen. Und zwar pünktlich. Denn der Tod ist die stärkste Macht dieser Erde. Der Tod hat einen Termin mit uns. Und deshalb müssen wir dieses Ausrufezeichen des Todes ernst nehmen. Wenn mit dem Tod alles aus und vorbei ist, gut, dann wäre das egal. Dann würde ich sagen, wir saugen dieses Leben aus, so gut es geht. Aber das wäre sehr kurzsichtig, denn die Angst würde uns ja nicht loslassen. Und die Bibel sagt eben, der Tod ist nicht nur ein Ausrufezeichen, sondern zweitens, der Tod, jetzt kommt das nächste Satzzeichen, ist auch ein Doppelpunkt. Der Tod ist ein Doppelpunkt. Was heißt ein Doppelpunkt, bitteschön? Der Satz ist nicht zu Ende, sondern das Wichtigste kommt in der Regel erst nach dem Doppelpunkt. Und im Neuen Testament steht das so, Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt Gottes Gericht. Danach kommt die Entscheidung. Das heißt, auferstehen müssen alle, die geglaubt haben und die nicht geglaubt haben. Diejenigen, die Gott ernst genommen haben und die ihn abgelehnt haben. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber kommt das Gericht Gottes. Dann kommt gewissermaßen Gottes Bilanz. Die Frage ist nicht, ob ich auferstehe, sondern wohin ich auferstehe. Die Frage ist nicht, ob es weitergeht nach dem Doppelpunkt, sondern wie es weitergeht nach dem Doppelpunkt. Und Jesus Christus hat das eindeutig gesagt in der Bergpredigt. Manche denken ja, die Bergpredigt, das sei nur so eine allgemeine ethische Agenda dafür, wie man ordentlich lebt. Aber Jesus hat in der Bergpredigt noch viel mehr gesagt. In Matthäus 7, Vers 13, da sagt er, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm gehen. Aber wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum ewigen Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Verstehen Sie, es gibt den breiten Weg und es gibt den schmalen Weg, sagt das Neue Testament ganz deutlich. Und deswegen müssen wir auch festhalten, der Tod ist nicht der große Gleichmacher. Das ist nach dem Motto, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Sondern der Tod ist der große Zweiteiler. Der Tod ist der große Zweiteiler. Nach dem Tod geht es in zwei verschiedenen Richtungen weiter. Aus diesem Leben heraus gibt es zwei verschiedene Ausgänge. Aber die Entscheidung fällt vorher. Die Entscheidung darüber fällt diesseits der Todeslinie, sagt die Bibel sehr gut. Was hinter dem Doppelpunkt folgt, entscheidet sich vorher. Und darum bringt es ehrlich gesagt auch nichts, selbst wenn das gut gemeint ist und sehr liebevoll beabsichtigt ist. Es bringt nichts, für Verstorbene zu beten, weil die Entscheidung vorher folgt. Und das zeigt uns einfach, wie ernst die Bibel dieses Leben nimmt. Verstehen Sie, die Entscheidung, die hier fällt, die ist endgültig. Sie können nicht auf Probe leben und Sie können auch nicht auf Probe sterben. Dieses irdische Leben ist so wertvoll, weil es einmalig ist. Die Bibel weiß nichts von einer Reinkarnation, wo man auf unterschiedlichen Ebenen immer mal wieder geboren wird. Sondern die Bibel nimmt das Individuum. Die Bibel nimmt Sie in Ihrer einen, einzigen, speziellen Existenz total ernst. Es kommt darauf an, was Sie aus Ihrem Leben machen. Ihr irdisches Leben ist so wertvoll, weil es einmalig ist. Wir bekommen keine zweite Chance. Wir können den Tod nicht überlisten. Auch nicht mit allen möglichen Tricks, die Leute sich dazu haben einfallen lassen. Ich habe gelesen von einem Professor aus Phoenix in den USA. Der hat sich nach seinem Tod 1967 in eine Eistruhe mit 198 Minusgraden legen lassen um dann wieder aufgetaut zu werden, wenn die Medizin weiter fortgeschritten ist. Also gewissermaßen wie Phönix aus der Asche will er dann als Eisbein aus der Kühlbox erstehen. Aber so können wir den Tod, so können wir den Tod nicht überlisten, sagt die Bibel. Dazu ist es zu ernst. Wir haben gestern gesagt, dass auch die östlichen Religionen bestreiten, dass dieses Leben einmalig ist. Reinkarnation, am Ende dann das Nirvana, die Auflösung der Einzelperson wie ein Tropfen hinein ins Meer des Universums. Sie sind am Ziel, wenn es sie nicht mehr gibt. Wie ernst nimmt dagegen die Bibel jeden einzelnen Menschen? Sie sagt, du bist unverwechselbar. Du bist unverwechselbar. Du kannst dich nicht spurlos davon machen. Du kannst nicht einfach untertauchen im Meer der Geschichte und des Vergessens. Dein Leben hat ewig Bestand. Dein Leben kann nicht ausgelöscht werden. Verstehen Sie? Aber hier auf der Erde haben Sie nur ein Leben. Und dann der Tod als Doppelpunkt. Der Tod als der große Zweiteiler. Und die Frage lautet dann, wo verbringen wir die Ewigkeit? Wie kann man sich das vorstellen? Stellen Sie sich einen Bahnsteig vor. Auf beiden Seiten steht ein Zug. Und beide Züge fahren in entgegengesetzte Richtung. Also wenn ich jetzt an die U3 denke, der eine Richtung Simmering und der andere, glaube ich, Richtung Otterkring oder so. Jedenfalls da, wo das Bier herkommt. In entgegengesetzte Richtung. Der eine Zug, würden wir jetzt sagen, fährt Richtung Himmel und der andere Richtung Hölle. Der eine Zug, sagt die Bibel, fährt Richtung ewiges Leben mit Gott und der andere Zug Richtung ewige Verdammnis ohne Gott. Das ist die Situation. Aber wir stehen nicht mehr auf dem Bahnsteig, sondern wir sitzen drin. Wir sitzen drin in dem einen Zug Richtung Verdammnis. Das ist unsere Situation als Sünder. Das ist die Situation, von der Jesus immer wieder gesprochen hat. Das ist der Normalzustand unseres Herzens, weil wir ohne Gott leben wollen, weil wir ihn nicht so lieben wollen, weil wir ihn vielleicht als Airbag, als Nothelfer im Hintergrund haben wollen, aber weil ihm unser Leben nicht gehört, weil wir ihn nicht als unserem persönlichen Herrn und Gott folgen, weil wir ohne Vergebung unserer Schuld leben. Weil wir ohne echte Bindung an den leben, der das Leben ist und dem wir unser Leben verdanken. Das ist unser Problem. Darum leben wir in der Todeszone. Daran sind wir getrennt von Gott. Darum sitzen wir drin im Zug Richtung ewige Verdammnis. Und wenn sich daran nichts ändert, wenn wir in diesem Leben von Gott getrennt bleiben, dann werden wir es auch im Sterben sein. Denn Gott ist heilig. Und Gott kann nicht von seiner eigenen Gerechtigkeit absehen. Gott kann nicht einfach durch die Finger sehen und sagen, ach, ist doch egal, ich nehme es nicht so ernst, was Sie machen. Nein, der Tod ist ein Zweiteiler und darin ist er ein Endgültigmacher. Und darum kommt alles darauf an, wie kann diese Trennung von Gott überwunden werden. Das ist jetzt, wir würden sagen, der Kasus Knaxus, das ist der Punkt, auf den es ankommt. Es gibt nur einen Weg, hat Jesus gesagt, Gott kommt selbst auf die Erde. Gott nimmt die Strafe, die Sie und ich verdient hätten, persönlich auf sich, indem sein Sohn dort an diesem Kreuz für uns stirbt und sein total sündloses Leben für unser verwirktes Leben in die Waagschale wirft. Und dann dort am Kreuz zeigt Gott ihnen die schrecklichste und die beste Wahrheit über ihr Leben. Er zeigt ihnen dort, so schlimm steht es um dich, so gravierend ist deine Schuld vor mir, dass ein solcher Tod am Kreuz nötig war, um für deine Schuld zu bezahlen. Das ist die schlimmste Wahrheit, die er ihnen dort über ihr Leben und mir dort über mein Leben zeigt. Aber er zeigt uns zugleich die größte und die beste und die schönste Wahrheit über unser Leben. Er sagt uns, siehe, und so sehr habe ich dich geliebt, so sehr liebe ich dich noch, dass ich bereit war, das auf mich zu nehmen, um dich zu retten. So viel bist du mir wert, dass ich das getan habe, um für deine Schuld zu bezahlen. Mein eigener Sohn stirbt am Kreuz, dort auf diesem Hügel vor Jerusalem. Und so wird das Kreuz die Brücke. So wird das Kreuz der große Umsteigebahnhof vom Todeszug in den Lebenszug, von der Todeszone in die Lebenszone, von der ewigen Verdammnis zum ewigen Leben. Das Kreuz ist der Ort, an dem das Entscheidende passiert ist. Und deswegen darf ich mich im Bilde gesehen dahin flüchten. Jetzt kommt es darauf an, dass ich das für mich persönlich gelten lasse. Dass ich diesem Jesus, der da gestorben ist und der dann seine Autorität bewiesen hat, dadurch, dass er den Tod wirklich besiegt hat, dass er wirklich aus dem Grab herausgekommen ist, dass er wirklich auferstanden ist von den Toten Und damit hat er seine Macht unter Beweis gestellt und seine Autorität und seine Wahrheit. Und dann ist er nicht mal nachdem er noch 40 Tage hier auf der Erde gewesen war, Menschen begegnet, es mit ihnen zusammen gegessen hat, ihnen endgültig deutlich gemacht hat, ich lebe wirklich. Dann ist Jesus, so beschreiben die Quellen, in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt zurückgegangen. Aber er hat gesagt, ich bin jetzt aller Begrenzung von Raum und Zeit enthoben. Und darum kann ich eure Gebete hören, darum kann ich euch sehen, wenn ihr, egal wo ihr seid, in Wien oder in Hannover oder in Honolulu, ich höre euch, ich nehme euch ernst. Und wer sich wirklich im Glauben an mich wendet, wer mich anruft, den werde ich nicht im Stich lassen. Dem werde ich seine Schuld vergeben. Wer bereit ist, das zuzugeben, dass er mich braucht, wer bereit ist, mir zu vertrauen, sagt Jesus, dem werde ich das ewige Leben schenken und Vergebung seiner Schuld schon jetzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus einmal, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahin gab, nämlich an das Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das heißt, auf Deutsch gesagt, nicht auf ewig in der Gottesferne enden, nicht in der Verdammnis, nicht in der Hölle, sondern das ewige Leben haben. Und darum müssen Sie sich persönlich ganz ehrlich fragen, wissen Sie, wie Ihr Leben nach dem Doppelpunkt weitergeschrieben wird? Wissen Sie, in welchem Zug Sie zurzeit sitzen? Richtung Simmering oder Richtung Otterkring? Richtung ewiges Leben oder Richtung ewige Verdammnis? Denn weitergehen wird es auf jeden Fall. Und wie die Bibel uns andeutet, ziemlich schnell. Und darum kann man den Tod schließlich auch noch mit einem dritten Satzzeichen vergleichen. Der Tod ist ein Ausrufezeichen, der Tod ist ein Doppelpunkt und der Tod ist ein Komma. Wenn man ein Komma setzt, Komma, wird der Fluss des Satzes nur kurz unterbrochen. Es ist noch ein und derselbe Satz. Wenn man ein Komma setzt, Komma, wird der Fluss des Satzes nur kurz unterbrochen. Es ist noch ein und dasselbe Leben vor dem Tod und nach dem Tod. Es ist nur eine kurze Unterbrechung. Der Tod ist nicht der ewige Schlaf. Der Tod ist nicht die endlose Ruhe. Der Tod ist nicht der ewige Frieden. Sondern der Tod, ja, ich weiß nicht, die Metapher ist vielleicht etwas profan, etwas alltäglich, aber vielleicht kann man den Tod vergleichen mit einer Umkleidekabine. In Umkleidekabinen sind wir meistens nicht lange. Das ist ein Ort, da hält man sich nicht lange auf. Um etwas abzulegen, gehe ich dort rein und um etwas anderes anzuziehen. Und deswegen sagen wir bei Beerdigung am Grab ja auch, wir legen seinen sterblichen Leib in dieses Grab. Denn was wir da in dieses Grab legen, das ist ja nicht mehr der Mensch selbst. Das ist ja nur noch eine sterbliche Hülle. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben und ich weiß noch, wie ich mit meinem 22-jährigen Sohn, damals war er noch 21, vor dem Sarg meines Vaters gesessen habe, um noch einmal in Ruhe Abschied zu nehmen und wie deutlich uns war, das ist er nicht mehr. Das ist der Opa nicht mehr. Diese leblose Hülle, die dort lag, eingekleidet in einen seiner vertrauten Anzüge, das war nicht mehr mein Vater, das war nicht mehr der Opa. Das war nur noch die Hülle, die sterbliche Hülle. Und er war woanders. Und ich bin sicher, dass er im Himmel ist. Verstehen Sie, der Tod ist nur ein Komma. Der Tod ist nur eine Umkleidekabine, wo wir diesen sterblichen, vergänglichen Leib ablegen, allerdings mit zwei verschiedenen Ausgängen. Der Tod ist ein Zweiteiler. Und die Bibel malt nicht groß aus, wie das dann weitergehen wird im Einzelnen. Sie ist mit äußeren Beschreibungen sehr zurückhaltend. Aber doch zeigt sie uns mit wenigen Strichen, wohin die Reise dann geht. Jesus hat es mit dem Totenreich beschrieben, mit dem Wort Totenreich. Unmittelbar nach dem Sterben, sagt das Neue Testament, kommen die Menschen erstmal ins Totenreich. Aber dort gibt es gewissermaßen schon zwei Abteilungen. Es gibt dort schon, sagt die Bibel, die Grenze zwischen denen, die im Glauben an Jesus gestorben sind und denen, die auf eigene Faust gelebt haben und darum auch auf eigene Faust sterben mussten. Es gibt dort schon den Unterschied zwischen denen, die aus dem Todeszug heraus in den Lebenszug gewechselt haben und denen, die im Todeszug drin geblieben sind. Man könnte davon sprechen, das eine ist der Vorraum des Himmels und die da sind, die wissen, dass sie gerettet sind und die haben schon Gemeinschaft mit Jesus Christus. Paulus konnte sagen, ich habe Lust, jetzt zu sterben, um bei Jesus zu sein. Er wusste, wenn ich sterbe, dann sterbe ich nicht ins Nichts hinein, dann bin ich bei ihm und dann bin ich endlich zu Hause. Und die anderen, die werden wissen, dass sie verloren sind. Und verloren heißt, für immer von Gott getrennt. In diesem furchtbaren Zustand der ewigen Gottesferne und zu wissen, ich habe es besser gewusst, aber ich habe es weggeworfen. Ich war zu stolz, um zuzugeben, dass ich Jesus brauche. Und jetzt ist es zu spät. Die einen gehen auf eine herrliche Perspektive zu und sie werden am Ende der Weltzeit, wenn Jesus dann das Finale der Weltgeschichte einläuten wird, werden sie auch einen neuen Körper bekommen, sagt die Bibel. Und dieser neue Körper, den Jesus denen, die an ihn glauben, schenken wird, dieser neue Leib, der wird dann so sein wie ein tolles Haus zu unserem jetzigen Körper verglichen mit einer baufälligen Bruchbude. Gegen das, was wir dann bekommen, ist unser jetziger Körper wie eine baufällige Bruchbude. Paulus hat mal geschrieben im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wir wissen, er sagt, wir wissen, wir Christen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und die Bibel sagt noch mehr darüber. Sie sagt, dass dieser neue Leib, sie sagt das nur sehr andeutungsweise, aber sie sagt, dass dieser neue Leib vergleichbar sein wird mit diesem Leib, den Jesus seit seiner Auferstehung hat. Er wird dann nicht mehr sterblich sein, nicht mehr vergänglich. Er wird nicht mehr angenagt werden können von den Würmern. Er wird nicht mehr der Krankheit und den Schmerzen ausgeliefert sein. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Philippi, Kapitel 3, Christus wird unseren vergänglichen Leib seinem unvergänglichen Leib gleich machen. Verstehen Sie, das ist die Perspektive. Manche haben ja so die Vorstellung, nach dem Tod geht es erstmal ins Fegefeuer. Da werden wir dann erstmal noch ein bisschen durchgeschüttelt und geläutert und präpariert für das ewige Leben. Aber davon steht in der Bibel nichts. Davor brauchen wir auch keine Angst zu haben. Das ist eine menschliche Erfindung. Die Bibel ist hier viel radikaler. Das Tod ist ein Komma, nicht der Doppelpunkt zum Fegefeuer. Im Augenblick des Todes ist die Sache klar, ist die Sache entschieden. Nur ein Komma, nur eine kurz aufgesuchte Umkleidekabine. Und die einen werden merken, dass sie verloren sind und auf das jüngste Gericht zugehen. Und die anderen werden wissen, dass sie am Ziel sind und sich darauf freuen können, einen neuen Leib zu bekommen und auf ewig bei Christus zu sein. So hat der dänische Philosoph Søren Kierkegaard beschrieben, der bekanntlich in seinem Leben auch Christ geworden ist. Er hat gesagt, kurz ist die Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. So hat er es natürlich im Original in seiner Heimatsprache geschrieben, aber das ist die, wie ich finde, sehr gute deutsche Übersetzung. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Das war die Perspektive von Søren Kierkegaard. Was ist Ihre Perspektive? Verstehen Sie, warum die ersten Christen ihren Toten Kränze auf die Bahre legten? Das waren Siegeskränze. Damit wollten sie dokumentieren, wir trauern nicht um dich, sondern wir freuen uns mit dir. Weil wir wissen, dass du jetzt am Ziel bist. Weil wir wissen, dass du mit Christus gestorben bist. Weil wir wissen, dass du jetzt daheim bist. Und deswegen fehlst du uns zwar schrecklich, aber trotzdem wollen wir uns für dich freuen. Für uns weinen wir. Aber für dich freuen wir uns, weil du jetzt endlich zu Hause bist. Du bist uns nur vorausgegangen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will damit nicht behaupten, dass für Christen das Sterben immer leicht ist. Ich weiß, dass auch manche, die ganz bewusst mit Jesus gelebt haben, dass die eine schwere letzte Wegstrecke hatten. Also der Glaube ist keine Garantie für ein locker leichtes Sterben. Das wäre Augenwischerei, das zu behaupten. Aber doch sind die, die zu Jesus gehören, bewahrt. Sie werden durchgetragen. Und sie dürfen wissen, dass der Tod für sie seinen letzten Schrecken verloren hat. Und deswegen konnte Martin Luther schreiben, Tod, wie schreckst du mich? Kennst du nicht den einen, der von sich sagt, ich habe die Welt überwunden? Tod, die Zähne kannst lecken, sagt Luther, aber fressen kannst du mich nicht. Denn Gott hat uns den Sieg über dich gegeben. So hat es Martin Luther gesagt. Wir würden das vielleicht nicht so drastisch formulieren, aber die Wahrheit, die wir glauben, ist die gleiche. Ich komme darum zum Schluss, was kommt, wenn wir gehen müssen. Wir haben gesehen, der Tod ist ein Ausrufezeichen. Die Bibel sagt, der Tod ist der letzte Feind. Pass auf, sei vorbereitet. Zweitens, der Tod ist ein Doppelpunkt. Der Tod ist nicht der große Gleichmacher, sondern er ist der große Zweiteiler. Rettung oder Verlorenheit, Himmel oder Hölle. Denken Sie an den Bahnhof, den Umsteigebahnhof. Und schließlich drittens, der Tod ist ein Komma. Der Tod ist nicht die ewige Ruhe, er ist eine Umkleidekabine, er ist Durchgangsstation, wo wir unseren sterblichen Leib ablegen, um dann für ewig bei Jesus zu sein, wenn wir an ihn geglaubt haben. Und Sie haben gemerkt, ein wichtiges Satzzeichen fehlt. Und das ist der Punkt. Denn das ist der Tod nicht. Der Tod ist nach eindeutiger Aussage der Bibel alles andere nur kein Punkt. Er ist kein Schlusspunkt. Dieses Satzzeichen gehört hier nicht her. Sondern an den Schluss meiner Predigt, meines Vortrags gehört ein anderes Satzzeichen. Und Sie wissen auch schon, welches ich meine, das Fragezeichen. Der Tod ist ein Fragezeichen an jeden von uns, der noch lebt. Gottes Weckuhr, die uns wirklich mit dieser sehr ehrlichen Frage konfrontiert, wo stehe ich zurzeit? In welchem Zug sitze ich zurzeit? Umsteigen kann ich nur, solange die beiden Züge stehen. Umsteigen vom Todeszug in den Lebenszug kann ich nur, solange ich hier lebe. Und darum ist es wichtig, dieses rechtzeitig zu tun. Und wissen Sie, darum zucke ich immer ein bisschen zusammen, wenn jemand, von dem ich mit gewisser Wahrscheinlichkeit annehme, dass er nicht an Jesus geglaubt hat, so plötzlich weggerissen wird. Und dann sagen die Leute immer, oh, das war ein schöner Tod. Es kommt darauf an, wo er gelandet ist, denke ich dann immer. Ein schneller Tod ist nicht unbedingt ein schöner Tod. Entscheidend ist nicht, wie leicht oder wie schnell wir uns hier davon machen, sondern entscheidend wird sein, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und darum möchte ich Sie bitten, sich darauf wirklich ernsthaft vorzubereiten. Ich will Sie nicht irgendwie bedrängen, verstehen Sie? Ich will nicht irgendeinen Druck aufbauen. Der Druck ergibt sich nicht aus dem, was ich sage, sondern der Druck ergibt sich schlichtweg aus der Tatsache, dass der Tod kommt. Und je nachdem, ob wir vorbereitet sind oder nicht, fällt von daher auf unser Leben entweder ein Licht oder ein schlimmer Schatten schon jetzt. Theodor Fontane hat diesen Schatten so beschrieben. Er hat gesagt, immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise. Schwindet hin, was prahlt und prunkt. Schwindet hoffen, hassen, lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Das ist die Perspektive eines Menschen, der ohne Jesus Christus auf seinen Tod zugehen muss. Es bleibt am Ende nur der letzte dunkle Punkt. Und auch das ist noch eine Täuschung, weil es eben kein Punkt ist. Und auf der anderen Seite, wenn Sie damit rechnen dürfen, nicht weil Sie sich das einreden, sondern weil Sie dieser Wahrheit Recht geben, dass Jesus der Auferstandene Ihr Herr ist, dann fällt ein Licht auf Ihr Leben, auch wenn es durch manche Schwierigkeiten hindurchgehen wird. Weil Sie dann wissen können, ich gehe auf das Ziel zu. Ich gehe dem entgegen, der mich mehr liebt, als jeder andere mich lieben könnte. Und dort wird es dann, wie die Bibel verspricht, kein Leid mehr geben und keine Not und keine Angst und keinen Abschied. Und darum konnte ein kleiner Junge, dessen Opa gestorben war und er wusste, der Opa hat an den Herrn Jesus geglaubt. Und dann haben sie ihn begraben und es war irgendwie traurig, aber es war auch nicht so traurig. Und dann hat ihn einer, ich glaube aus der Nachbarschaft, gefragt, hallo, was ist denn mit deinem Uropa, der ist ja jetzt nicht mehr da, ist das nicht furchtbar traurig? Und da hat der kleine Knirps gesagt, der Uropa, der ist jetzt in der Werkstatt und er wird vom Herrn Jesus repariert. Das ist das Licht, das auf unseren Weg fällt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und darum möchte ich Sie einfach bitten, vielleicht sagen Sie, ich bin noch nicht so weit. Das ist alles ziemlich viel für mich und das sind viele Informationen, die ich verarbeiten muss. Und ich habe bisher das noch nicht so nah an mich herangelassen, dass ich schon reif wäre, für mein Leben eine persönliche Entscheidung zu treffen. Dann möchte ich Ihnen einfach persönlich raten, bleiben Sie jetzt dran. Wenn Sie merken, dass diese Frage für Sie wirklich wichtig ist und sie ist für Sie wichtig, dann denken Sie bitte weiter darüber nach. Besorgen Sie sich vielleicht ein gutes Buch am Büchertisch, das die Sache nochmal weiter behandelt und vertieft. Sonst kann es passieren, dass Sie in 3 Tagen schon wieder so in Ihren ganzen Alltagsangelegenheiten drinstecken, dass Sie diesen Abend vergessen haben. Sie können aber auch heute den Todeszug verlassen. Sie können ernst machen mit dieser Aufforderung, die Jesus an jeden richtet. Sie können umkehren zu ihm. Sie können Jesus Christus bitten, dass er die Schuld ihres Lebens wegnimmt. Sie müssen kein großes Ritual durchlaufen. Sie können das. Es geht nur um eine Sache zwischen Ihnen und Jesus Christus. Sie können ihm das sagen, egal wo immer Sie sind, hier, ich sagte es schon, auf Ihrem Platz oder zu Hause in Ihrem Studierzimmer oder
beim Spaziergang, wo sie Ruhe haben. Wichtig ist, dass sie sich an ihn wenden und dass sie ihm sagen, Herr, ich gebe zu, dass ich deine Hilfe brauche. Und ich gebe zu, dass ich meine Situation bisher nicht in dieser Radikalität wahrgenommen habe, wie dein Wort sie beschreibt. Aber ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich das nicht ernst genommen habe. Aber ich will jetzt wirklich ernst machen. Und ich bitte dich, lass das, was du damals getan hast, auf diesem Hügel vor Jerusalem, als du bezahlt hast für die Schuld der Menschheit, lass das auch für mich persönlich gelten. Bitte vergib mir meine Sünde. Werde du der Herr meines Lebens. Übernimm du wirklich die Führung. Ich bin bereit, mich dir anzuvertrauen. Ich bin bereit, deinem Ruf zu folgen. Und dann musst du sehen, wie du mit mir fertig wirst. So dürfen sie zu Jesus Christus beten. Es kommt nicht auf die einzelnen Wörter an, sondern es kommt auf ihr Herz an. Und Jesus Christus kennt ihr Herz. Er sieht sie. Und er wird merken, dass sie das aufrichtig meinen. Und er wird sie annehmen. Und wenn sie manches noch klären wollen, vielleicht in einem persönlichen Gespräch, dann bin ich gern bereit und viele andere hier sicherlich auch, Herr Furtschneller oder andere, mit Ihnen nochmal weiter zu reden. Nochmal vielleicht auf die eine oder andere Frage einzugehen. Und wenn Sie wollen, noch mit Ihnen gemeinsam zu beten. Aber es ist nicht so entscheidend, was Sie mit Menschen besprechen und was vor Menschen sichtbar wird. Sondern erstmal geht es einfach um Sie und Gott persönlich. Um Sie und Jesus persönlich. Weil er Ihr individuelles Leben total ernst nimmt. Wichtig ist, dass wir Jesus ernst nehmen. Und darum schließe ich mit jenem deutschen Ehepaar, das drastisch mit dem Tod konfrontiert wurde. Ihr Sohn Matthias war mit Freunden zusammen nach Paris gereist, eine richtige schöne Jungstour. Und dann hatte er dort einen schweren Unfall und sie wollten ihn nicht allein lassen, waren in großer Sorge. Und während sie noch unterwegs waren, auf dem Weg nach Paris, stirbt Matthias in einem französischen Krankenhaus. In Paris, wie gesagt. Und diese Eltern waren bewusste Christen. Und ihr Matthias auch, das wussten sie. Und bei der Trauerfeier dann, wenige Tage später, da wollte der Vater von Matthias den verzweifelten Freunden seines Sohnes nochmal diesen festen Trost weitergeben, den er selber bekommen hatte. Und dann kommt dieser Tag der Beerdigung. Und dann erzählt der Vater nochmal, wie er und seine Frau in Paris angekommen waren und wie sie vom Nordbahnhof dann mit der Metro zum Krankenhaus fahren wollten. Aber was hatten sie nicht? Sie hatten keine Fahrkarten für die Metro und sie hatten auch kein französisches Geld. Was sollten sie machen? Und dann kommen sie da an die Schranke, bis ein freundlicher Schaffner ihnen von der anderen Seite entgegenkommt und ihnen zwei Freikarten für die Metro schenkt. Und die stecken sie dann in diesen Schlitz und die Schranken gehen auf und die Eltern kommen an ihr Ziel. Und bei der Trauerfeier, da zeigte der Vater nochmal diese beiden Gratis-Metro-Karten hoch. Und er sagte zu den Freunden, ihr fragt mich, wie können wir TG treffen, den Matthias? Wisst ihr, auch für den Eingang in Gottes Welt braucht man gültige Eintrittskarten. Das Portal zum ewigen Leben öffnet sich nicht einfach automatisch, so wie sich für uns die Metro-Schranken nicht automatisch geöffnet haben. Aber man kann diese Karten nicht kaufen, weil wir kein Geld dafür haben als Menschen. Wir können diese Karten nicht kaufen mit unserer Bravheit. Wir können diese Karten nicht kaufen durch unser soziales Engagement. Wir können diese Karten nicht durch unsere guten Worte kaufen, sondern dort im Himmel, da gelten ausschließlich Freikarten. Aber diese Freikarten liegen bereit für den, der sie geschenkt haben will, der sie sich bei Jesus abholt und der ihm Danke sagt. Und das ist alles völlig gratis. Wir können uns das nicht erkaufen, aber wir können Jesus darum bitten. Und wisst ihr, hat er noch gesagt, diese Eintrittskarten haben auch eine Aufschrift, die sie gültig macht. Die Freikarte zum Himmel wird gültig durch 5 Buchstaben, durch 2 Silben, durch ein einziges Wort, nämlich Jesus. Er öffnet jedem die Tür, weil er mit seinem Leben für diese Freikarten bezahlt hat. Und wenn ihr euch an Jesus wendet, wenn ihr ihm glaubt und euch von ihm beschenken lasst, wenn ihr ihm euer Leben anvertraut, dann wird sich auch euch eines Tages der Weg zum Himmel öffnen. Und dann könnt ihr hier schon mit Jesus und seiner Hilfe rechnen.